Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Schriftsteller, Drehbuchautor, Aktionskünstler aus der Schweiz. Ich begrüße ganz herzlich in SWR 1 Leute Thomas Mayer. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie hatten einen Riesenerfolg gleich mit Ihrem ersten Roman. Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse wurde dann, Sie haben das Drehbuch geschrieben, sehr erfolgreich verfilmt. Die erfolgreichste Schweizer Produktion des vergangenen Jahres hat jetzt Chancen aufs Oscar-Rennen. Wem allerdings Motti Wolkenbruch noch nichts sagen sollte, beschreiben Sie den doch gerade mal.
Ich gehe trotz all dieser schönen Dinge davon aus, dass Motti den meisten Leuten gar nichts sagt. Motti, meine Romanfigur, ist ein junger, orthodoxer Jude aus Zürich, der sich im ersten Buch in eine Schickse verliebt, in ein nicht-jüdisches Mädchen und somit in die falsche Frau. Und das führt zum Bruch mit seiner Familie. Und das Buch endet in einem Hotelzimmer in Zürich. Motti heimatlos und ahnungslos, was er jetzt tun soll mit seinem Leben. Und so beginnt dann auch der zweite Band.
Und das Besondere dieses Buches ist, dass es nicht nur auf Deutsch geschrieben ist, sondern auch viele Worte aus dem Jiddischen übernimmt. Warum war Ihnen das so ein Anliegen?
Das war in dem Sinne kein Anliegen, sondern das ist, wie eigentlich das ganze Buch und überhaupt so vieles einfach so passiert. Ich war ja vor diesem Buch noch kein Schriftsteller.
Sie waren Werbetexter?
Ich war Werbetexter. Und wie so viele Werbetexter war ich natürlich Werbetexter mit Schriftstellerwunsch. Aber ich hatte keine passende Idee. Und diese Geschichte mit dem Motti Wolkenbruch, das war auch in der ersten Fassung war das nur ein Beitrag für ein Zürcher Satiremagazin. Wer die Zürcher kennt, weiß, dass ein Satire-Magazin da nicht lange überlebt. Für die 6 Folgen, die da waren, die 6 Ausgaben, habe ich einen Zweiseiter geschrieben. So war das auch gedacht, als Magazinbeitrag, wie ich ihn damals immer wieder mal verfasste, 10.000 Zeichen oder sowas. Und ich habe da, um den Text etwas aufzufrischen, ein paar jiddische Wörter eingeflochten, die ich kannte aus meiner Familie. Und habe dabei gemerkt, irgendwie trägt mich das weiter. Also ich glaube, das geht weiter über diesen mir bekannten Rahmen hinaus. Und ich habe dann halt weitergeschrieben, habe meine Mutter um jiddische Wörterbücher gebeten. Und irgendwann gemerkt, ich glaube, hier entsteht nun gerade dieses Buch, das ich schon immer schreiben wollte.
Ja, Ihre Mutter ist Jüdin, Ihr Vater ist Christ. Da denkt man ja auch gleich, inwiefern hat diese Figur Motti mit Ihnen selbst zu tun?
Ja, und nicht nur das. Motti trägt Bart, hat Brille, wohnt in Zürich. Also die Parallelen sind ja nicht von der Hand zu weisen. Und ich fand aber immer damals, das sei nicht autobiografisch, das sei nicht weiter maßgeblich, dass der so aussieht wie ich, weil ich ja nicht orthodox aufgewachsen bin, nur schon nicht religiös aufgewachsen bin. Aber ich musste dann mir irgendwann eingestehen, dass dieser Befreiungsschlag, den dieser Motti da vornimmt gegenüber dem Erwartungssystem, das ihm da von Seiten der Eltern oder auch der ganzen Verwandtschaft übergestülpt worden ist, dieser Befreiungsschlag hat schon auch mit mir zu tun gehabt.
Sie haben es eben schon anklingen lassen, da steckt auch viel von Ihrer eigenen Biografie drin. Wie war das denn eigentlich, wie hat die jüdische Gemeinde in Zürich darauf reagiert?
Naja, also so etwas wie die jüdische Gemeinde gibt es genauso wenig wie die Juden. Es gibt mehrere jüdische Gemeinden, es gibt ultraorthodoxe Gemeinden, orthodoxe und fromme. Und was Sie wohl meinen, ist jener Bereich, dem Motti entstammt. Und dieser Bereich ist ja, ich sage jetzt mal, sehr hermetisch unterwegs. Also die reden ja, orthodoxe Juden reden in üblicher Weise nur mit orthodoxen Juden und nicht mit mir. Und deswegen ist mir das weitgehend unbekannt. Es gibt aber jemanden, der von da kommt, ein sehr interessanter Mann, ein Kardiologe, der von Berufswegen natürlich auch mit Nichtjuden zu tun hat und das Buch damals gelesen hat, mich kontaktiert hat weil es ihm gefallen hat. Und ich habe ihn gefragt, wie denn das so ankomme bei seinesgleichen. Und er hat gesagt, wissen Sie, offiziell hat das keiner gelesen. Also es gibt da vermutlich schon, schaut man das an, aber man spricht da nicht so ganz drüber.
Weil es ja auch viel um Klischees geht und denen wird mit großem Humor begegnet. Haben Sie dann weiter nachgeforscht? Hat es Sie interessiert, wie das auch ankommt?
Nein, nicht sonderlich, muss ich gestehen, aber das ist halt auch einfach nicht ganz meine Welt und um ehrlich zu sein, habe ich den Motti auch aus meiner Position in jene Welt gestellt. Also das ist ja, die Umgebung ist ja nicht meine und ist es auch nicht geworden durch das Buch. Und was die Klischees anbelangt, da muss man ja genau differenzieren zwischen jüdischen Klischees und judenfeindlichen Klischees, das ist nicht dasselbe. Und da wird schon mit Klischees gespielt, aber das sind eigentlich keine jüdischen Klischees. Also die übergriffige, allgegenwärtige Mutter, das ist ja, wie jeder weiß, der eine hat, kein jüdisches Monopol.
Inwiefern begegnen Ihnen denn diese Klischees?
Die begegnen mir betrüblicherweise immer wieder. Und ich fürchte, ich habe einen Beitrag dazu geleistet, indem ich mit meinen Büchern und durch mein Auftreten so gewissermaßen einen Schlagbaum geöffnet habe. Ich pflege einen humorvollen Umgang mit vielem. Und ich glaube, das hat bei einigen Leuten den Eindruck erweckt, dass man das bei mir dann in der Folge selber auch so machen kann. Und was halt leider häufig geschieht, auch aus nächster Freundesnähe, ist halt die dummen Witze mit dem geldgierigen Juden. Also das kommt halt immer wieder. Ich muss mir auch schon sagen lassen, ich hätte eine typisch jüdische Nase und alles Mögliche, aber der mit dem Juden und dem Geld, das ist so ein Dauerbrenner. Und wenn ich den Leuten dann sage, schau, das finde ich nicht lustig, dann reagieren viele mit, ja, du machst diese Witze ja auch. Und da sehe ich, da wird einfach nicht differenziert zugehört und schon gar nicht differenziert gescherzt, sondern das ist dann einfach alles ein Topf und der Meier pinselt da ja draus, also darf ich da auch reingreifen. Und das ist natürlich ein Missverständnis.
Schaffen Sie ein Bewusstsein, indem Sie darüber schreiben? Denn das Schreiben ist ja, in einem Artikel las ich, das Schreiben sei eine Notwehr für Sie. Sehen Sie das so?
Ja, also offensichtlich schaffe ich kein Bewusstsein. Ich muss aber auch gestehen, das ist mir weitgehend egal. Ich kann ja die Reaktionen und die Handlungen der Leute nicht kontrollieren. Wenn jemand nicht differenzieren mag, dann mag er nicht differenzieren. Da kann ich schreiben, so viel ich will. Es geht tatsächlich um mich, um die Frage, wie ich als 1974 geborener Mensch mit einer jüdischen Mutter in der Schweiz geboren, mit dieser Geschichte umgehe, die ja wohl in meinen Adern fließt, aber auch in unser aller Köpfe steckt. Und das ist halt meine Antwort drauf. Ich weigere mich zu verurteilen oder mich als Opfer zu fühlen, sondern ich wähle den Humor. Ich sage, ich mache mich über diese Dinge lustig. Ich mache mich über die Täter lustig. Ich mache mich auch ein bisschen über die Opfer lustig. Ich begegne dem mit Leichtigkeit.
170.000 Mal verkauft, 300.000 Besucher waren im Kino. Im ersten Teil von der Geschichte um Motti, den jungen orthodoxen Juden. Thomas Meier, Sie haben jetzt die Fortsetzung veröffentlicht. Da geht es um einen drohenden Weltkrieg zwischen Nazis und Juden. Eine Fake-News-Maschine, die Hass produzieren soll. Sie zeichnen da ein ziemlich düsteres Bild der Welt. Haben Sie Spaß an Dystopien?
Also wenn ich hier kurz korrigieren darf, der drohende Weltkrieg ist nicht zwischen den Nazis und den Juden, sondern die Nazis, also die Neonazis, die Cybernazis, die sich da in einem Berg versteckt haben und Unruhe stiften, die sorgen mit ihrer Hassmaschine dafür, dass alle aufeinander losgehen.
Und trotzdem muss ich die Frage wiederholen. Haben Sie Spaß an Dystopien?
Macht mir das Spaß? Also die Grundlage ist ja sehr realistisch und die macht mir keinen Spaß. Aber so damit umzugehen, macht mir sehr viel Spaß, natürlich. Also das Ganze auf satirische Weise zu behandeln, das macht mir nicht nur Spaß, es ist auch meine Art, es hat auch eine psychohygienische Funktion, das Ganze. Es geht mir besser, seit ich dieses Buch geschrieben habe.
Weil Sie die aktuelle Politik betrachten und die Entwicklungen und das auch am eigenen Leib spüren?
Ja, also natürlich spüre ich das, und zwar nicht als Jude, sondern als Mensch. Ich sehe ja und nehme wahr, wie es normal geworden ist, Leuten den Tod an den Hals zu wünschen. Es gibt ja diese sehr sympathische neue Facebook-Gruppe Friday for Hubraum, in der wirklich die Leute diskutieren, was ein Auftragsmord gegen Greta Thunberg kosten soll. Also das ist ein Niveau, das ist dermaßen tief, das erschüttert mich. Und diese Erschütterung, die spüre ich natürlich tatsächlich am eigenen Leib. Mir wird oft schlecht.
Auch in den Schulen gibt es Anfeindungen unter jungen Muslimen, unter jüdischen Schülern. Sie haben einen jungen Sohn. Inwiefern erlebt der das? Inwiefern ist das auch ein Spiegel dieser Generation?
Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, gehen die Anfeindungen vor allem gegen die Juden und nicht auch von den Juden aus. Und noch hat mein Sohn keine, der ist jetzt 7, noch hat er keine schrecklichen Geschichten nach Hause gebracht. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde und würde. Ich bin noch in der seligen Blase der Ignoranz. Es ist noch nichts vorgefallen.
Dann gehen wir mal zurück zur Geschichte um Motti und die Fortsetzung. Es beginnt mit der Situation, dass Motti Wolkenbruch in einem Zürcher Hotel sitzt, verstoßen von seiner jüdischen Familie, weil er den Frevel begangen hat, mit einer Nichtjüdin zu schlafen. Und seine Mutter hat sogar eine Todesanzeige veröffentlicht. Wie geht es dann weiter?
Motti wird kontaktiert von Herrn Hirsch. Der sucht ihn im Hotel auf und gibt sich zu erkennen als Mitglied der verlorenen Söhne Israels, einer Unterstützungsgruppe für orthodoxe Aussteiger. Das gibt's ja. Es gibt Menschen, die aus dem orthodoxen Milieu aussteigen wollen. Ich glaube, das sind nicht wenige, und noch sind es wenige, die es wirklich tun, und die stehen ja dann vor dem Nichts. Also die haben kein Zuhause mehr, kein Umfeld mehr, die wissen auch nicht, was sie anziehen sollen. Also das sind in dem Sinne traumatisierte Menschen, die vor dem Nichts stehen. Und Motti wird von einem einem Unterstützer angegangen, der sagt: Schau, wir sind auf dich aufmerksam geworden, wir würden dir gern helfen, komm doch nach Israel und in unseren Kibbutz, wir sorgen für dich.
Und Motti landet in der dahin. Welt der Spione und muss in den drohenden Cyberkrieg eingreifen.
Genau.
Unser Thema noch. Der Filmmogul Harvey Steinwein wird verhaftet. Bezüge zu lebenden Filmproduzenten sind nicht zufällig im neuen Roman von Thomas Mayer, der heute zu Gast ist in SWRs Leute. Wir waren gerade eben stehen geblieben, als die Figur des Romans Motti in einem Kibbutz landet. Wie geht's weiter?
Im Kibbutz, da sind die verlorenen Söhne Israels zu Hause, diese Unterstützungsgruppe für orthodoxe Aussteiger. Das sind etwa 7 Leute. Und Motti wird da integriert und irgendwann beschuldigt, Geld gestohlen zu haben. Er wird dann einem Verhör unterzogen und man prüft ihn wirklich sehr hart, und er bleibt aber loyal, also er verrät da seinen Freund Aaron nicht, obwohl offensichtlich ist, dass der das Geld genommen hat. Und dann gibt es ein Initiationsritual, und dann eröffnet man ihm: Motti, wir sind nicht die verlorenen Söhne Israels, wir sind die jüdische Weltverschwörung und du bist jetzt einer von uns.
Und das spielt ja auch mit dem Vorurteil, dass die Juden die Welt regieren, dass die Juden das Geld, den Geldmarkt bestimmen. All das ist da drin. Haben Sie nachgeforscht, warum diese Klischees, diese Vorurteile so tief in den Menschen sitzen?
Ich habe viel darüber nachgelesen und nachgedacht. Ich glaube, es ist einem Bedürfnis geschuldet. Und dieses Bedürfnis hat auch stammesgeschichtliche Gründe. Also wir sind in Gruppen entstanden. Und dass man sich gegen andere Gruppen abgrenzt, das ist in unserer Biologie. Warum man sich jetzt ausgerechnet gegen die Gruppe der Juden so stark abgrenzt, hat wohl auch damit zu tun, dass man halt einfach auch immer einen Schuldigen braucht für Dinge, die schief laufen. Anstatt dass man sie löst oder gar bei sich den Fehler sucht, wird die Verantwortung abgeschoben. Das kennt jeder, der schon mal eine Beziehung gehabt hat. Da ist immer der Partner schuld. Und auf der nächsthöheren Ebene sind es die Nachbarn. Und irgendwann kommen dann halt die Juden ins Spiel. Und das funktioniert seit 3000 Jahren und ist dann natürlich fast schon im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung wahr geworden. Also das macht man behauptet das schon so lange, dass man halt auch quasi Grund hat, es zu glauben.
Und es gibt einen Test der Harvard-Universität und da geht es darum, rauszukriegen, ist man rassistisch, ist man sexistisch, und ganz egal, wer diesen Test macht, das Ergebnis wird so sein, es steckt in uns allen einfach drin. Also dagegen anzuschreiben, ist ja auch eine große Aufgabe. Ist letztendlich der schwarze Humor für Sie die einzige Lösung?
Ja, also ich weiß von mir auch, dass ich rassistische und sexistische Tendenzen habe. Ich erwische mich auch immer wieder mal dabei. Die Frage
ist,
wann
zuletzt?
Das ist eine gute Frage. Wann war das zuletzt? Ich glaube, es war im Straßenverkehr, als jemand von mir wirklich wahnsinnig ungeschickt unterwegs war und ich überzeugt war, das kann nur eine Frau sein. Blöderweise war es dann auch eine. Das ist natürlich sexistisch. Da bin ich nicht gefeit davor.
Die Frage, aber Sie haben es festgestellt, Sie haben sich gewusst.
Ja, die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Und für wie real halte ich das? Also habe ich hier in diesem Moment, bin ich da, glaube ich, einer Wahrheit auf der Spur zu sein, oder stelle ich fest, dass ich einer Prägung auf die Schliche gekommen bin? Also bin ich das oder ist das die Welt? Und solange ich das bei mir behalten kann, ist das ja auch unproblematisch.
Sie haben ein Jurastudium begonnen und dann wurden Sie Werbetexter, und die Stadt Zürich haben Sie mit einem Autoaufkleber gegen sich aufgebracht. Eine alte Radioweisheit sagt, Ironie im Radio funktioniert nicht. Thomas Mayer in SWR1, Leute. Funktioniert Ironie bei der Stadtverwaltung?
Nein, auch nicht. Wie kommt man drauf, dass Ironie im Radio nicht funktioniert?
Das ist eine alte Weisheit und man weiß, es wird immer irgendwie falsch verstanden.
Ja, wie ist es bei der Zürcher Ironie Stadt? Wird immer irgendwo falsch verstanden.
Sie haben da eine passende Geschichte zu.
Ja, ich habe festgestellt, dass die Stadt Zürich diverse Departemente hat. Das Bestattungsdepartement oder Bestattungsinstitut, der Grünstadt Zürich, die Grünflächen betreuen und so weiter. Und diese Departemente haben Einsatzfahrzeuge. Meistens sind das weiße Kombis, und so einen hatte ich auch. Und ich habe da die offizielle Aufschrift Stadt Zürich mit dem Wappen und unten das Departement, das habe ich kopiert bei einem Beschrifter und habe da Amt für Ironie drauf geschrieben und bin so rumgefahren. Und das hat vielen Menschen sehr gefallen, sogar die Süddeutsche hat darüber berichtet. Wem es nicht so gefallen hat, war das Departement der Stadtkanzlei. Die wollten mir das verbieten, konnten aber nicht. Denn es gibt wohl ein Wappenschutzgesetz, das diversen Unfug verbietet, aber nicht diesen. Und so war die Drohung halt immer leer.
Und als Sie damit in der Stadt Zürich unterwegs waren und ausstiegen aus Ihrem Wagen, wurden Sie dann auch mal als Beamter der Stadtverwaltung von Passanten für jemanden aus dieser Stadtverwaltung gehalten? Wie war das?
Nein, es gab zwei Reaktionen. Die eine war die häufigste, nämlich dass die Leute das sehr lustig gefunden haben. Und die andere war eine leicht verwirrte von Menschen, die mich gefragt haben, Entschuldigung, gibt's das wirklich? Ein Amt für Ironie? Und ich fand, nein, aber es sollte.
Wie waren Sie drauf gekommen? Was war der Anlass?
Ja, das ist so die Überfrage ist da, wie kommen Sie auf Ihre Ideen? Und meine Antwort ist jeweils, dass das umgekehrt läuft. Die Ideen kommen zu mir von überall her, ständig. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, diejenigen rauszusuchen, die ich dann umsetzen will. Das ist eine Sortierungsaufgabe, keine Fahndung.
Eine Aktion, die Sie umgesetzt haben, das lief dann unter Kunstprojekt. Als Werbetexter haben Sie nämlich eine Aktion gestartet für ein kluges Zürich mit hintersinnigen Fragen und haben dann Aufkleber gestaltet und die haben Sie überall in der Stadt auf irgendwelche Bereiche, Ampeln und Co. geklebt. Da gab es zum Beispiel eine Frage: Finden Sie Ihre Lebensweise nachahmenswert? Haben Sie eine Antwort darauf?
Ob ich meine Lebensweise nachahmenswert? Ja, ich finde die ziemlich nachahmenswert. Ich könnte, wie wir alle, in diversen Bereichen noch weniger konsumieren. Aber ich schränke mich schon sehr ein. Und was meine moralische Lebensweise anbelangt, die Art, wie ich mit mir und anderen umgehe, das finde ich doch schon ziemlich nachahmenswert.
Wäre die Einsamkeit nicht so lehrreich, könnte man glatt daran verzweifeln. Eine der Einsichten, die Thomas Mayer als Buch herausgebracht hat, ganz nach dem Motto von Dürrenmatt: Die Arbeit an der Sprache ist die Arbeit am Gedanken. Sie haben ein Postkartenpaket herausgebracht mit vielen, vielen Fragestellungen. Und wir wollten einfach mal reingreifen.
Also nee, Sie wollten, ich.
Sie müssen.
Ja.
Sie haben keine Wahl.
Ja.
Die Fragen sind ja von Ihnen. Insofern vermute ich, Sie haben auch auf jede Frage eine Antwort. Was haben Sie denn gezogen?
Was halten Sie von sich? Mittlerweile genug. Eine Menge.
Das war also mal anders.
Das war mal ganz anders. Es gab einen Moment, da habe ich eine Reflexion von mir in einem Schaufenster gesehen und mich im Geiste beschimpft für das, was ich da gesehen habe. Und ich war schockiert, nicht nur darüber, was ich von mir denke, sondern auch, wie spontan und schnell das kam.
Was haben Sie denn da gesehen in dieser Reflexion?
Ich hab gedacht, was bist du nur für eine lächerliche, magere Figur? Ich glaube, das habe ich gedacht.
Haben Sie ergründen können, wo dieser Gedanke herkam?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, die Schulzeit hat da nicht geholfen. Und auch nachher nicht. Also es gab halt immer wieder Leute, die glaubten, mich für mein Äußeres lächerlich machen zu müssen.
Heißt aber, es war etwas, was von außen kam.
Ja, aber ich war innen nicht stabil genug, um dem was entgegenzuhalten. Also irgendwann glaubt man das dann halt.
Und was hat Ihnen geholfen, um zu wachsen?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Das war wirklich, ja, ich muss sagen, fulminant. Also dieser Moment, da ist mir echt wie ein Blitz eingefahren. Ich fand, oh, das ist nicht gut. Damit muss ich was machen. Oder dagegen muss ich was unternehmen. Und ich habe dann mit mir vereinbart, weil ich wusste, das sitzt so tief, das kann ich nicht einfach quasi wegentscheiden. Ich kann nicht sagen, ich mache das nicht mehr, denn offenbar ist das ja verankert. Und ich habe mit mir die Vereinbarung getroffen, ich darf weiterhin schlecht über mich reden innerlich, aber ich muss jedes Mal, wenn ich es mache, auch noch was Nettes hinterher schicken.
Sind Sie so diszipliniert und halten das durch?
Ja, so diszipliniert war ich. Ich habe wirklich den Fokus auf diesen Mechanismus gelegt und habe gemerkt, ich mache mich ständig runter. Nicht bewusst, aber einfach permanent. Und ich glaube, das machen viele Menschen. Und das ist mir dann aufgefallen, wirklich in seinem ganzen Ausmaß. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, okay, gut, aber jetzt noch was Nettes. Und dann habe ich mich aufgemacht, nette Dinge an mir zu finden. Und das war gar nicht so einfach. Ich bin da vor dem Spiegel gestanden, ich erinnere mich an den Moment und habe gemerkt, aber mir fällt gar nichts ein. Das ist auch nicht gut. Ich muss jetzt was finden, was ich an mir mag. Es wird ja wohl Dinge geben, weil es gibt ja auch Leute, die mich mögen. Und dann sind mir Dinge aufgefallen, die ich eigentlich ganz gut finde.
Zum Beispiel?
Ich fand mein Lächeln nett. Ich fand meinen Mund hübsch. Ich fand meine Hände schön. Ich fand meinen Humor gut. Ich fand meine Art, mit Alten umzugehen, mit Kindern umzugehen, fand ich sympathisch. Ich fand meine Lebenseinstellung löblich. Ich fand meine Arbeit toll. Also es gab dann eine Reihe von Dingen, bei denen ich sagen musste, das ist jetzt überhaupt nicht eitel oder übertrieben, wenn du das jetzt gut findest.
Und erstaunlich, was man mit so einer Frage alles aus Ihnen rausbekommt. Also Ihre Fragen funktionieren sehr gut. Thomas Mayer in SWR 1, Leute. Andere schreiben Ratgeber über gute Beziehungen. Sie haben über Trennungen geschrieben. Warum war Ihnen das ein Anliegen?
Oi. Da könnte ich jetzt weit ausholen. Ich mache so halb weit.
Wir haben so 3,5 Minuten.
Okay. Ich habe festgestellt, dass sehr viele Menschen in meinem näheren und weiteren Umfeld unglücklich sind in ihren Beziehungen und auch eigentlich von nichts anderem reden und trotzdem die weiterführen. Also es gab da schon so 2, 3, 4 konkrete Beispiele. Natürlich habe ich auch selber einige erlebt und ich habe mich dann wirklich gefragt, warum? Also mich und die. Und es ist schon faszinierend, dass man diesem Leiden so viel Sinn auch abgewinnen kann. Also man glaubt da irgendwie, wenn man durch diese Hölle geht, dann warte irgendwann nächste Woche das Paradies auf einen. Und das ist natürlich nicht so. Also das beste Resultat ist, dass man sich an den Schmerz gewöhnt. Und dazu wollte ich was sagen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, «Trennt euch». Und die Aussage, dass 4 von 5 Beziehungen inkompatibel seien, das war so eine spontane Antwort. Also in einem Interview wurde ich gefragt, wie viele Beziehungen das denn wohl betreffe, meiner Meinung nach. Ich habe gesagt, ja, ich glaube 4 von 5. Vielleicht sind es auch 5 von 6 oder 2 von 3, ich weiß es nicht. Es sind einfach sehr viele.
Und andere sagen, eine Beziehung, wenn man sich trennt, macht man es sich leicht. Man sollte an der Beziehung auch arbeiten. Da gehört das Leiden vielleicht mit dazu. Was entgegnen Sie da?
Das ist Humbug. Woran man arbeiten muss, ist an der Kommunikation. Die erfordert immer wieder Mut und Kraft. Aber an der Beziehung, ich bin jetzt 45 und habe diverse Beziehungen geführt. Ich bin heute der Ansicht, eine Beziehung sollte man mit jemandem führen, mit dem man sich versteht.
Und Sie haben das ja diskutiert im Freundeskreis, Sie haben es an sich selbst erfahren. Haben Sie etwas verändert an Ihrer Kommunikation? Gibt es da Veränderungen auch in Ihrem Umfeld?
Das Umfeld muss selber entscheiden, was es tut. Ich kann da nur für mich selbst reden. Ich führe Beziehungen heute anders. Wenn sich irgendwo ein Problem ergibt, und das ergibt sich immer, also man hat mit allen Meinungsverschiedenheiten, letztlich ist es nur die Frage nach dem Maß, aber wenn eine auftaucht, dann muss man halt wirklich Kommunikation betreiben. Man muss sich hinsetzen und Spielregeln aufstellen für die Kommunikation. Eine ist beispielsweise, dass man sagt, ich rede jetzt 5 Minuten und du hörst mir zu. Und dann redest du 5 Minuten und ich höre dir zu. Diese Dinge scheinen mir wichtig. Aber was nicht funktioniert, ist, mit jemandem rumzustreiten ein Leben lang, mit dem man sich einfach nicht versteht. Ich sehe keinen Sinn darin.
Was ist eine weitere Regel, die Sie aufgestellt haben für eine verbesserte Kommunikation?
Also ich denke, das Zuhören ist halt wirklich elementar. Dieses nicht nur Recht haben wollen und den anderen überzeugen wollen davon, sondern halt schon mit der Haltung ins Gespräch hineingehen, mir steht hier nur 50% des Raumes zu. Also ich kann auch nur 50% Recht haben. Ich kann hier nichts gewinnen. Ich kann hier nur darauf hinarbeiten, dass beide sich gehört und verstanden fühlen. Und das heißt, das ist zur Hälfte meine Aufgabe, indem ich eben zuhöre, was der andere zu sagen hat.
Sie haben über Trennungen geschrieben und haben Sie die Frage auch beantworten können, warum die Wahl immer wieder auf nicht passende Partner fällt?
Ja, ich glaube, die Antwort ist ziemlich banal, weil man eben nicht darauf achtet, ob der Partner passt, sondern nur, ob er einem gefällt. Davon leiten wir ab, dass er dann schon passt. Also wenn Menschen aufeinandertreffen und diese Gefühle empfinden gegenseitig von Erotik und Zuneigung, dann wird der Fehler begangen und auch von mir viele Male schon, daraus zu folgern, dass man sich dann schon verstehen werde. Und das ist natürlich ein Grundsatzirrtum. Das hat nichts miteinander zu tun, ob man jemanden mag und ob man sich mit ihm versteht. Aber in meiner Überzeugung funktioniert eine Beziehung halt nur, wenn man sich nicht nur mag, sondern auch einige Dinge gleich sieht und sich in einigen Dingen sehr ähnlich ist.
Und gleichzeitig ist Beziehung Arbeit. Wenn Sie jetzt sagen, ach, trennt euch lieber, anstatt daran zu arbeiten, machen Sie es sich ja doch dann wiederum leicht.
Das ist eine typisch journalistische Provokationsfrage, die Sie stellen müssen. Erlaube ich Ihnen gern. Ich sehe es natürlich vollkommen anders. Trennt euch ist ein Aufruf, Dinge zu beenden, die einen nur leiden lassen. Und natürlich kann man
muss man schon sehr genau prüfen, was ist hier schmerzhaft, woran klemmt es hier. Aber ich bin überzeugt, man findet die Antworten ziemlich schnell. Und eine Antwort ist halt nun einmal, wir verstehen uns nicht. Wir haben uns nie verstanden, wir werden uns nie verstehen. Ein guter Freund von mir hat 15 Jahre lang, und das ist sehr lange, probiert, seine Partnerin von seiner Welt sich zu überzeugen, und sie hat das Gleiche bei ihm probiert. Und die haben, wenn man so will, sehr intensiv an ihrer Beziehung gearbeitet. Nur das Ergebnis war nicht befriedigend. Weder er hat aufgehört, er zu sein, noch hat sie aufgehört, sie zu sein. Es war nur Leiden für alle, also auch für die beiden Kinder. Und ich finde nicht, dass man an einer Beziehung arbeiten soll. Man soll sich sehr ehrlich fragen, warum man die Beziehung eingegangen ist und warum die Probleme bestehen. Man hat ja auch selber was mitgebracht in die Beziehung, aber ich sehe keinen Sinn darin, etwas durchzuboxen, durchzustehen, durchzubeißen, das in der Summe hauptsächlich Leid generiert. Verstehe ich nicht.
So etwas kann ja auch zusammenschweißen, wenn es jetzt etwas ist, was nicht nur Leid generiert, sondern kritische Phasen, wenn es Situationen im Leben gibt, die schwierig sind. Auch da das gemeinsam auszuhalten, kann ja natürlich einen guten Wert haben.
Auf jeden Fall. Aber deswegen haben wir ja vorhin diese Summenfrage kurz angesprochen. Es geht ja darum, wenn ich mit Ihnen in Urlaub fahre, wir machen eine Weltreise, wir werden in einem halben Jahr werden wir einige Male aneinander geraten. Wenn wir 3-4 Mal aneinander geraten und sagen können, das war jetzt, weil wir übernächtigt waren, das war jetzt, weil du krank warst, dann ist das eine gute Bilanz und wir werden wieder eine Weltreise machen. Wenn wir aber ständig aneinander geraten und sagen müssen, ja, von diesen 6 Monaten waren vielleicht 8 Abende wirklich gut und locker, dann sollten wir keine Weltreise mehr miteinander machen. Und ich glaube, diese Feriensicht, diese Ferienpartnersicht sollte man auch bei Beziehungen walten lassen. Tut mir das in der Summe gut, ja oder nein?
Aber die Überlegung müsste ja schon vorher stattfinden. Nicht zu sagen, wir würden gemeinsam eine Weltreise machen, sondern die Auseinandersetzung müsste erstmal sein, gibt es Möglichkeiten, dass man sich so versteht, dass man eine Weltreise machen kann? Der Gedanke muss doch vorher stattfinden.
Ja, nur eben ist das eigentlich hat leider schon gegeben in der Frage der Kompatibilität. Also wenn Sie hier beim SWR sich fragen, mit wem gehe ich Mittagessen, dann werden Sie nicht jemanden auswählen, der Sie mit seinen Aussagen ständig nervt, mit dem Sie permanent widersprechen wollen, sondern Sie werden sich jemanden aussuchen, von dem Sie wissen oder glauben, dass Sie mit ihm ein angenehmes Mittagessen haben werden. Warum wir in partnerschaftlichen Fragen umgekehrt oder anders funktionieren, das ist das große Rätsel. Warum wählen wir immer wieder Menschen aus, die wir eigentlich, verzeihen Sie, ein bisschen scheiße finden? Und warum bleiben wir dann unbedingt mit denen zusammen? Warum gestatten wir uns nicht, glücklich zu sein? Warum erlauben wir uns nicht, eine Beziehung zu führen, die uns gut tut?
Ein Thema, was wir jetzt noch lange ausdiskutieren könnten. Wenn die SWR1-Hörer mit Ihnen diskutieren wollen, gibt es vielleicht heute Abend noch Gelegenheit in Kirchzarten. Da findet die Lesung statt ab 20 Uhr mit Thomas Mayer. Morgen Abend dann in Radolfzell.
Und ich sag, das ist eine Lesung, keine Diskussion.
Vielleicht gibt es anschließend noch Gelegenheit. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön für den Besuch in SWR1, Leute.
Danke für die Einladung.
Eins gehört. SWR.